Wir beginnen wieder mit unserer grundlegenden Übung. Die Übung, die heißt, uns hier im Hier und Jetzt einfinden und niederlassen. Körper und Geist miteinander verbinden in der Weise, dass wir den Geist zum Körper bringen, so dass wir erleben, dass wir jetzt mit Körper und Geist ganz hier sind. Ich bin jetzt hier. Und damit könnte ein bestimmter Geisteszustand entstehen. Ein Geisteszustand, der frei ist von Gedanken, von Konditioniertem. Einfach nur da. Und er wird auch manchmal als leer bezeichnet. Heute möchte ich euch anregen, diesen Geisteszustand zu erfühlen. Wie fühlt es sich an, da zu sein? Wie fühlt es sich an, bewusst zu sein? Und wir werden dann sicherlich auch noch andere Gefühle sozusagen oder Geistesregungen entdecken. Möglich so etwas wie still oder zufrieden oder friedlich, gelassen. Aber immer erst aus dieser Stille und der Offenheit heraus. Das heißt also ganz fein und still hinhören, nicht erzeugen wollen. Und wenn es sich anfühlt, jetzt einfach hier so da zu sein, ist es ganz sicherlich gut so. Und ich möchte euch nicht irgendwie bewegen, jetzt da irgendwelche Antworten zu finden. Gut, und wir geben uns jetzt dafür mal, sagen wir mal, 3 Minuten Zeit. Und dann hören wir die 3 Töne der Glocke. Wir haben uns entschieden, als Menschen in dieser Welt und mit dieser Welt zu leben. Wir müssen auf die verschiedenen Situationen in unserem täglichen Leben eingehen und lernen, mit ihnen geschickt umzugehen. Und wir sind mit den oft sehr divergierenden Energien und Meinungen anderer Menschen verbunden und wollen und müssen lernen, in Harmonie mit ihnen zu leben. Und aus diesem Grunde erlebe ich unsere Praxis als einen sehr dynamischen Prozess. Der erste Teil ist derjenige, der meistens vorgestellt wird und praktiziert wird, wenn man von Meditation spricht. Das ist der, den wir auch immer als grundlegende Praxis nennen und der so wunderschön beschrieben ist im sogenannten Abendvers. Und das Ergebnis dieses ersten Prozesses, in dem wir Körper und Geist miteinander verbinden, indem wir uns als integrales System erleben, heißt, wir kommen zurück, wir erkennen wieder unsere wahre Natur. Dieser Begriff wahre Natur stammt also aus der Erfahrung, aber auch aus der Philosophie, dass grundsätzlich das Bewusstsein erst ungeformt ist, ehe es sich formen kann. Gedanken als Form setzen voraus, dass es etwas gibt, das noch keine Gedanken hat. Am schönsten immer in der Prajnaparamita Sutra beschrieben. Mit diesem Geist müssen wir also jetzt mit der Welt in Kontakt kommen, oder? Das heißt also, dieser Geist muss, nach meiner Erfahrung, und wahrscheinlich ist es auch so, eine gewisse Vitalität, eine Bereitschaft, eine Dynamik in sich tragen, sodass er in der Lage ist, mit der Welt in Kontakt zu treten. Er kann nicht einfach so in sich sitzen, sondern er ist so etwas wie etwas jetzt. Und deswegen beschreibe ich das auch immer für uns, wenn wir so in der Meditation sitzen oder in der Meditation sind, dann ist es ein Geisteszustand, der, ja, ich erlebe ihn immer als vital. Er agiert noch nicht, aber er könnte. Er ist da, ist wach, präsent. Aber er ist völlig getrennt vom konditionierten Bewusstsein. Dieser erste Schritt ist also, ich bin herausgekommen aus einem Geist, den wir kennen, der Gedanken, Ideen, Vorstellungen hat, in einen, heute wird gerne gebraucht, der Ausdruck, Zero-Zustand. Ein Zero-Zustand. Und dieser Zero-Zustand ist aber bereit. Aber er hat keinen Zugriff mehr zum Alten. Und wenn wir jetzt also mit diesem Geist auf die Welt zugehen, muss das anders sein. Und deswegen lade ich euch heute das erste Mal so ein, da so hinzuspüren. Erleben wir das als wach, lebendig, bereit, ohne dass wir jetzt in alte Muster verfallen. Das geht nicht mehr, vorsichtig. Sonst sind wir noch nicht da. Und wir wollen unserem Leben eine Richtung geben, also eine uns ausrichten. So, das habe ich, glaube ich, gestern gesagt. Und ich habe auf das Beispiel des Segelschiffs zurückgegriffen, um zu zeigen, ja, da gibt es schon wohl offensichtlich etwas, eine Richtung. Aber eben für dies Segelschiff die Richtung und für jenes Segelschiff und die und so. Also das ist nicht ein fixiertes Ziel, sondern grundsätzlich eine Ausrichtung. Und auf diesem Schiff steht ein Kapitän, klassischerweise auf dieser sogenannten Brücke. Der hat also das Ziel im weitesten Sinne im Auge, Richtung Milano oder New York oder was auch immer. Und er hat diese große Fähigkeit, sich zu adaptieren, was es jetzt so auf dem Weg gibt, das ihn eventuell ein bisschen nach dahin leitet und ein bisschen nach dahin leitet, aber im Grunde genommen kennt er den Weg. Und das ist ein wunderschönes und ganz griffiges Beispiel von einer Stabilität, von einer Ruhe, von einem Dasein, von einem Handeln können, aber nicht müssen, genau hinzuschauen, was ist jetzt gefragt. Das sind wir, Kapitäne auf unserem Segelschiff. Tai hat mal für sich das Beispiel gebraucht, der Flüchtlingsboote, der vietnamesischen Flüchtlingsboote im Vietnamesischen Krieg, die völlig überfüllt waren und bei jedem Sturm dann auch untergingen. Und er hat gesagt, und wenn nur einer auf dem Schiff wach, stabil und ruhig ist, dann haben sie eine Chance, nicht unterzugehen. Aber wenn es den nicht gibt, gehen sie ganz sicherlich im nächsten Sturm unter. Das ist unsere Praxis. Die Praxis hat also diese Dynamik, diesen Prozess. Ich bringe Körper und Geist zusammen zu einer gewissen mentalen Stabilität. Das sieht so ein bisschen aus, als wenn wir jetzt eng würden. Das ist aber keine Enge. Das ist dieses notwendige Sammeln von Körper und Geist, sodass sich alles vereint, um bereit zu sein. Und von dort aus, und nur von dort aus, kann er sich und sollte er sich öffnen für das, was jetzt vom Leben angeboten wird. Ich denke, das ist klar, wenn ich nicht von daher komme, greife ich immer spontan auf das Konditionierte zurück. Ja? Und ich muss da immer sehr viel sogenannte Praktizierende warnen, zu früh sich vorzustellen, wie man sich wohl verhalten würde. Es kommt aber aus dem Konditionierten. Deswegen ist dieser Weg zum Ankern, nenne ich es mal so, ja, so notwendig, und deswegen steht er auch immer wieder als der wichtigste Prozess in allen meditativen Schulen, Meditationsschulen. Ich greife nochmal wieder auf ein Beispiel und Bild zurück von Trungpa Rinpoche, der gesagt hat, Meditation ist Sein. Nichts anderes als einfach Dasein. Sein. Ein Ausdruck, den auch Tai ein ganzes Buch darüber geschrieben haben. Sein. Einfach Sein. Und in diesem Sein ist kein Ich und kein was auch immer, da ist einfach nur da. Und von da aus öffnen wir uns, und Trungpa Rinpoche braucht dann den Ausdruck panoramisches Gewahrsein. Vorsichtig, ja? Nicht zu früh öffnen und sagen, hau, hau, ist aber toll und so. Es ist ein ganz feiner Prozess, sich zu öffnen. Im Buddhismus gibt es dazu einen Geistesfaktor, der eben kein Geistesfaktor ist, der vom Ich dirigiert wird, also ein sogenannter grenzenloser oder Nicht-Ich-Geistesfaktor. Und der heißt, ich sage jetzt das Pali-Wort, Upeksha. Und Upeksha wird von den Menschen, die nicht diesen Weg gegangen sind, genannt mit Gleichmut. Klassischerweise ist das ein Feind der Wahrheit. Es ist nicht Gleichmut, Gleichgültigkeit, sowas, können sie ja mal alle. Sondern ein ganz dynamischer Prozess, und damit heißt Upeksha a considering mind. A considering mind, to consider. Und ihr hört richtig, was das ist. Du siehst das Ganze und bist mit all dem verbunden, ohne jetzt Stellung zu beziehen. Da merkt ihr so richtig, das ist panoramisches Gewahrsein. Ich bin, und Trungpa Rinpoche beschreibt das auch, ich bin mit allem verbunden, mit den kleinsten Dingen im Ganzen. Und das ist unsere nächste Praxis. Und es gibt so ein wunderschönes kleines Beispiel, das ich euch nochmal nahelegen möchte. Es wird oft genug so, ich muss schon sagen, missverstanden, dass die Praxis daran besteht, wenn ich esse, esse ich, wenn ich gehe, gehe ich und so. Und das ist so was Ausschließliches. Wenn ich das tue, dann tue ich nur das. Und es gibt einen kleinen Satz, den hört ihr im Moment jeden Tag. Wir sind uns der Nahrung bewusst, die vor uns steht, und den Freunden, die mit uns am Tische sitzen. Ich bin also nicht nur dabei und stiere in mein Essen, sondern ich bin verbunden mit dem Ganzen. Wenn diese Größe des Geistes, wenn die Bewusstheit der Umgebung nicht da ist, hat jemand die Praxis nicht verstanden. Unser Geist kann und muss sich konzentrieren. Er muss auf etwas genau hinschauen und zu wissen, dass er ein Apfel und keine Banane. Und er kann und muss sich öffnen, um das in seiner Gesamtheit zu sehen. Aber viele Menschen missverstehen die Enge als ich. Ich bin ich. Und das ist eng. Das ist klein. Und da ist entscheidend, dass ich eine Viertelstunde mir das Frühstück nehme und 30 Leute können warten. Das ist auch Enge, aber ich Enge. Und da herauszutreten ist für manche Menschen immens schwer. Dies Echt, das Ich ist so entscheidend und wird so missbraucht als spirituelles sich konzentrieren können. Es geht also, und damit schließe ich also diesen Bereich heute, um einen ganz bestimmten dynamischen Prozess. Ich bringe Körper und Geist zusammen, das ist eine gewisse Konzentration, eine gewisse Enge. In dem Moment, wenn Körper und Geist so verbunden sind, sind alle Gedanken, Vorstellungen, Ideen nicht vorhanden, so hört ihr das Teil bei Teil immer wieder. Und von dort heraus öffnen wir uns für das Ganze. Das ist keine Anstrengung, das ist kein Ich-System. Jetzt müssen wir hier aber aufpassen oder sowas. Nichts dergleichen. Ein völlig normales Verhalten. Okay? Und es ist immer wieder spannend, wenn wir so in den Essraum reingehen, kurz zu halten und den Geist zu weiten. Und dann richten wir uns aufs Essen. Ohne jede Angst, ob noch was da ist oder nicht. Wenn das so nicht abläuft, bleiben wir in unserem Konditionierten stecken. Wir sind also Kapitäne auf unserem Segelschiffchen und haben durch unsere Praxis so eine gewisse Stabilität, eine gewisse Geistesgröße, eine gewisse Flexibilität. Der Geist, der kann das sehen und sich wieder öffnen. Ja? Und unser Leben ist genau das, dass wir dort stehen und dann kommt ein Sturm. Alles ging bisher so gut. Alles war aber prima. Und plötzlich ist alles durcheinander. Wie hieß das, heißt das in einem Lied so schön? Es war so gut, ich hatte so gut gemeint und plötzlich...
War doch friedlich, war doch gut und plötzlich kommt die Wut.
Ja, genau. Das ist unser Leben. Ja? Und das sind so ganz einfache Dinge. Ich habe gestern immer und ich immer so Spaß. Ich komme hier raus und bin so ganz in Glücklichkeit gehüllt und meine Schuhe sind weg. Sturm im Wasserglas. Und sowas fällt uns ständig in die Arme oder vor die Füße oder die Götter schicken uns das oder irgend sowas. Ich stehe da so glückselig vor der Kreuzung und fährt mir rechts einer rein. Und ich hatte gerade meinen Teller so schön voll mit diesen herrlichen Sachen und da schubst jemand und alles fällt runter. Oder ich bin so ganz still und konzentriert und schneide die Bohnen und eine davon ist mein Finger. Und dann setzt unsere Praxis an. Nur dann. Alles andere ist Vorbereitung dafür. Bin ich nur noch Kapitän auf dem Schiff? Oder der Smutje in der Küche, der gerade seinen Dramakrampf kriegt. Wir werden durch dieses Leben immer plötzlich aus unserer Gemütlichkeit gestoßen. Die meisten puffern wir ab, tun so, als wenn sie nicht existieren würden, greifen auf alte Muster zu, immer wieder. Unsere Praxis heißt, wie gehst du mit dieser Situation um? Ja? Das ist die nächste Frage, die wir uns stellen. Das ist die Frage, greift meine Praxis oder nicht? Reagiere ich, und ich sage ganz bewusst, reagiere ich wie immer, impulsiv, brüllend, schreiend, was auch immer, oder sich zurückziehen, also irgendeinen von diesen immer wieder gewohnten, konditionierten Mustern? Oder schaffe ich es, durch die lange Vorbereitung, durch meine Praxis, kurz zu halten? Und dieses kurze Halten ist jetzt keine irgendwie künstliche Praxis. Es ist nicht so, ja, in der Plan-Village-Schule halten wir immer. Es ist die Praxis, nicht reaktiv zu sein. Einer der modernen buddhistischen Lehrer, Stephen Batchelor, hat jetzt die Ursache für Leiden neu formuliert. Klassischerweise ist es Tanha, die Gier, das Haben-Wollen. Habe ich auch lange schon drüber gesprochen. Und Stephen sagt ganz schlicht, die Ursache für das Dukkha ist Reactivity. Und diejenigen, die in der Küche arbeiten, wissen, das ist das Laboratorium für Reactivity. Und es ist erstaunlich, wie bereitwillig Menschen auf ihre Reactivity eingehen, ohne auch nur zu zucken, impulsiv zu sein, aus den alten Mustern rauszuschmeißen. Wo ist da die Praxis? Irgendwas läuft da schief. Meine Frage ist also, habt ihr, die ihr praktiziert, ganz egal wo, hier in der Küche oder zu Hause im Beruf, wo auch immer, immer dann, wenn ihr mit anderen Menschen zusammen seid, die allesamt nicht eurer Meinung sind, die alle andere Vorstellungen haben, mit dem Leben, das immer anders ist, als ihr es gewohnt seid, grundsätzlich, nicht nur bei mir. In all diese Situationen, wenn wir sie nicht einfach wegpuffern, kommen plötzlich, bums, sind sie da. Der Teller ist weg, die Schuhe sind weg, ich habe mir den Finger geschnitten, bums, ist es da. Und ein Satz mache ich uns immer wieder deutlich, darf nicht kommen. Wie kommt das? Wie kann das passieren? Ist ja unmöglich. Da war wohl wieder jemand nicht achtsam oder all und so. Wir gut ausgebildeten Christen suchen ja immer Schuldige, ne? Die finden wir auch. Wenn es möglich ist, muss es ein anderer sein. Das ist die einfachste Form. Wenn wir keinen haben, sind wir selbst. Und es gibt Leute, die haben sich tief damit verbunden, dass sie immer schuldig sind. Aber es ist immer der gleiche Trip. Immer die Frage nach dem Warum und Weil und warum nicht anders und ich weiß nicht was. Die Frage darf es nicht geben, weil sie keine Antwort hat. Es gibt nur Geschichten dazu, nur Vorstellungen, nur Märchen, was auch immer, aber keine Antwort. Denn ich ändere ja nichts mehr, ne? Also völlig überflüssig. Und die einzige Frage, die ich zulasse sozusagen, bei mir und bei anderen, heißt, was mache ich jetzt damit? Wie gehe ich damit um? Und wie komme ich wieder auf meiner Brücke. Es ist völlig normal, dass wir im Sturm in der Gegend rumfliegen. Völlig normal. Jeder anständige Reiter ist mal vom Pferd gestürzt. Völlig normal. Aber eins muss uns deutlich sein. Wir fallen nur immer wieder hin, um zu lernen, aufzustehen. Also, keine Frage, warum wir hinfallen. Wie kann das passieren? Hat wieder jemand einen Stein hingelegt? Oder ich weiß was nicht alles. Alles uninteressant. Die Übung heißt, aufzustehen und wieder da zu sein. Wie können wir wieder auf die Brücke kommen? Wie können wir, nachdem wir vom Pferd in den Graben geschmissen worden, wieder raus, den Staub abklopfen, hinter dem Zossen her und wieder drauf zu steigen? Ist das nicht spannend? Ja? Es gibt so eine kurze Geschichte aus den, ich möchte sagen, frühen Anfängen von Thai. Er hielt als junger Mönch, der aber gerade nach Amerika gekommen war, als im Zuge dieser Anti-Vietnam-Geschichten, hielt er einen Vortrag und wurde unglaublich angegriffen. Wer er denn sei, hier als junger vietnamesischer Mönch nach Amerika zu kommen und ihnen zu beizubringen, wie sie sich zu verhalten haben. Und Thai war völlig schockiert, hielt inne so klein wie er war, richtete sich auf, kam zum Atmen zurück. Nicht zu lange, ne? Also nicht sagen dreimal oder zehnmal, sondern nur einfach wieder auf die Brücke und sagte ihnen, ich bin deswegen hier, weil ihr die Ursache für unser Leiden seid, und ging raus. Und der gute Freund, der ihn begleitete damals in der Zeit, lief hinter ihm her und fand Tai, wie er sich an irgendwas festhielt und versuchte wieder, sich zu beruhigen und Luft zu holen. Das ist die Erlaubnis für uns alle. Wir sind überwältigt. Es kann gut sein, dass es einfach zu viel ist im Moment. Und in diesen Augenblicken, und wenn es nur kurz ist, stehen zu bleiben, zur Ruhe und zur Stille zurückzukommen, die wir immer wieder üben, es ist nicht fremd. Eine gewisse Stabilität und Ruhe in sich zu fühlen, und wenn wir es noch so kurz haben, aus diesem Moment der Stabilität und Klarheit zu sagen, das muss jetzt gemacht werden. Nicht reaktiv, sondern aktiv und klar. Und dann ist es meistens dann doch angebracht, sich umzusehen und abzuhauen. Wir müssen uns über eins in unserem Geist, in diesem System im Klaren sein. Und am schönsten hat das, jetzt ist der Name weg, mit unter die Haut gehen, wie heißt der noch?
Hüter.
Gerald Hüter in einem Buch beschrieben. Gerald Hüter. In Abhängigkeit von dem Stress, unter dem wir stehen, in Abhängigkeit vom Stress, also von dem Druck, der von außen her oder von innen her auf uns auf, rutschen wir auf unserer Reaktionsfähigkeit nach unten, bis wir nur noch auf Notfallprogramme zugreifen können. So einfach ist das. Und das sollte uns in der Praxis selten passieren. Ich habe uns gestern gesagt, unsere Praxis besteht auch darin, dass wir mitkriegen, was für Elemente in unserem Geist jetzt lebendig werden. Da ist diese Situation und es werden bestimmte Emotionen, Gedanken, Verhaltensweisen oft genug sehr schnell einfach abgerufen. Wenn die Situation so plötzlich und so stark ist, bricht alles zusammen und wir sitzen in Notfallmustern. Und alle können von uns kennen das letztendliche Notfallmuster. Auf den Rücken schmeißen, die Füße hoch und sagen, bitte tu mir nichts. Aber wir haben die Chance, mit uns im Kontakt zu sein. Darauf habe ich uns gestern hingewiesen. Und wir müssen lernen, früh genug mit uns im Kontakt zu sein, ehe der Stress einsetzt. Und die Frage bleibt die gleiche, was mache ich damit? Wie gehe ich mit der Situation um, wenn ich nichts an ihr tue, dass ich dann in die Notfallmuster komme? Ein Praktizierender, ein gut Praktizierender kriegt vorher, ehe er in die Handlung geht, mit, was innerlich passiert. Und kommt dann früh genug an die Frage, was mache ich damit? Wenn ich das nicht tue, hänge ich dann irgendwann in den Notfallmustern. Das ist schade drum, ne? Mehr nicht. Es sieht normal aus, ist es aber nicht für uns. Nehmen wir das einfach mal als Praxis nochmal mit. Ich hatte noch einen Punkt. Naja. Was können wir tun, um wieder auf die Brücke zu kommen? Denn die Frage, die ich vorher gestellt habe, was kann ich mit der Situation tun, welche Optionen habe ich, setzt voraus, dass ich Optionen habe und nicht in der Reaktion sitze. Vielleicht habe ich das nicht deutlich genug gemacht. Meine Frage, was kann ich mit der Situation tun? Ja, das hatte ich vorher gesagt. Es gibt eine Situation und ich frage jetzt nicht, wie kommt das? Sondern ich frage jetzt, was kann ich damit tun? Ich sage dann immer, welche Optionen habe ich? Aber ehe ich darauf jetzt versuche herauszufinden, welche Optionen ich habe, muss ich grundsätzlich auf der Brücke stehen. Ist das jetzt klar? Das ist ein bisschen nacheinander. Ja? Ich muss erst auf der Brücke stehen, dann könnte ich fragen, welche Optionen habe. Aber im täglichen Leben ist es so, dass ich erst frage, ja, was soll ich nun damit tun? Und dann muss ich aber erst auf die Brücke kommen und dann die Frage vielleicht nochmal stellen, denn dann kann ich eine Antwort geben. Ja? Ist das jetzt klar? Ja? Ich muss also erst wieder auf dem Pferd sitzen und dann kann ich nachgucken, wo es hingeht. Ist ein ganz kritischer Prozess, den ich an mir so viel kenne. Ich versuche, eine vernünftige Antwort zu geben, sitze aber noch im Graben und bin immer erstaunt, dass da nichts Vernünftiges rauskommt. Und Helga sagt dann immer, ich bin immer so erstaunt, dass so ein intelligenter Mensch so einen Quatsch macht. Er hat ja recht, ich bin nicht im Moment intelligent, ich sitze nicht auf dem Pferd, ich liege noch da unten. Meine Suche nach der Frage ist zu früh. Ja. Denn auf das Pferd zu kommen, ist manchmal nicht einfach. Da liegst du da unten und tust dir leid. Poor me. Ach, wie kann das passieren? Damit bist du beschäftigt und beschimpfst dieses blöde Pferd, das dich da runtergeschmissen hat. Alles falsche Vorstellungen. Alles falsch. Und die Antwort hatten wir schon ein bisschen gehört, auch von Tai. Zu uns kommen, Körper und Geist miteinander verbinden, tief Luft holen. Ich sage dann so oft, um was geht's hier eigentlich? Um mir wieder Raum zu schaffen. Um irgendwo auf etwas zuzugreifen, was ich erkenne, was ich immer wieder kenne, wenn ich in der Meditation so still werde. Die Klarheit, die Stabilität, die Ruhe, das ist alles da. Vorausgesetzt, ich habe es so viel und so oft praktiziert, dass ich zugreifen kann. Da hilft nicht, da ab und zu von zu lesen. Da hilft es nur, sitzen, hinhören, hinfühlen und immer auf diese Situation achten, die ich jetzt im Moment noch versuche, im konditionierten Leben wegzudrücken, sondern dann zu sagen, Moment mal, das hast du immer so gemacht. Was wäre denn eine gute Antwort? Auch da erinnere ich mich wieder an eine Situation mit Tai in ganz frühen Jahren, altpraktizierende Frage und Antwort. Die Frage an Tai, ich weiß nicht mehr, um was es ging. Jedenfalls war das so ein bisschen abfragen, wie sieht das ein Buddhist? Und Tai hat genauso dann geantwortet. Willst du jetzt von mir hören, dass ich weiß, was der Buddha gesagt hat? Oder wolltest du eine gute Antwort hören? Davon rede ich. Und das ist oft herausfordernd. Ja, ich denke, damit kann ich euch in die Welt entlassen. Wohin auch immer, in die Küche oder wohin auch immer, in die Kirche mit dem Chor. Es ist immer das gleiche Leben für uns. Spannend, aufregend, überraschend. Es tut immer etwas, was wir nicht möchten. Es geht immer anders, als wir es erwartet haben und so weiter und so weiter. Und deswegen praktizieren wir. Um eines Tages in diesem Leben und mit diesem Leben zu sein, ganz egal wie es ist. Und mit diesem Leben zu sein, mit einem wachen, bewussten, weisen Geist und einem offenen, liebevollen Herzen. Und das ist möglich. Wenn das nicht möglich wäre, würde ich sofort aufhören. Danke.